diesem Podcast sprechen wir über gesellschaftliche Konflikte. Darüber, warum es in einer Demokratie überhaupt wichtig ist, sich mit Konflikten auseinanderzusetzen. Und darüber, wie man mit ihnen umgehen kann. 8 GesprächspartnerInnen, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigen, teilen ihr praktisches Wissen mit uns. Halt@ zusammen im Konflikt. Dies ist ein Podcast von Gegen Vergessen für Demokratie e.V.
Erinnerungsarbeit darf nie zu einem reinen Ritual werden. Erinnerungsarbeit lebt dann, wenn sie von Menschen gemacht wird, die immer wieder neue Fragen an sie richten.
Julia Wohlrab, wissenschaftliche Leiterin des NS-Dokumentationszentrums in Freiburg im Breisgau.
Wenn man seine Biografie und dann das Buch, was der arme HJ-Junge darüber geschrieben hat, was wirklich passiert ist.
Seine Biografie, damit meinst du jetzt wen?
Mein einen Opa. Und das müsste die von dem anderen sein, hier so mehr oder weniger. Aber die habe ich mir noch nie so wirklich reingezogen.
Und hast du schon mal irgendwie die Gelegenheit gehabt, das mit deiner Mutter durchzugehen? Oder?
Viele Eltern wollen sich da nicht wirklich mit irgendwas beschäftigen.
Aber steht das zwischen euch? Quasi wie so ein Elefant im Raum?
Und wahrscheinlich schon, ja. Aber da bin ich ja nicht alleine mit.
Mein Freund Ole öffnet die Box, die schon seit Monaten auf seiner Kommode steht. Davor stand sie Jahre auf seinem Dachboden. Davor Jahrzehnte im Keller seiner Mutter. Die Geschichte seiner Großväter, beide nachweislich SS-Mitglieder, wurde in der Familie nie wirklich thematisiert. Ist aber etwas, was Ole beschäftigt oder, man könnte sogar sagen, belastet. Versuche mit seiner Mutter darüber zu sprechen, was ihre Eltern während der NS-Zeit genau gemacht haben, stoßen auf taube Ohren oder enden im Streit. Ich will herausfinden, wie man mit solch einem Konflikt umgeht und ob es vielen Familien so geht. Wie funktioniert Erinnerungsarbeit generell und funktioniert sie überhaupt? Wie und wo spricht man über etwas, worüber man nicht spricht?
Episode 4: Konflikte im Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus und Erinnerungskultur. Von Anastasia Gerokova.
Wir befinden uns im NS-Dokumentationszentrum in Freiburg im Breisgau. Ein frisch renoviertes Gebäude direkt in der Innenstadt, unweit des Hauptbahnhofs. Ole und ich bewegen uns durch die Ausstellungsräume. Es ist ein langsames Eintauchen in die Vergangenheit der Stadt, in ein Kapitel der deutschen Geschichte, das auch nach 80 Jahren immer noch allen wehtut. Ein jahrzehntealter Konflikt, der immer noch Reibungen verursacht in Familien, in der Gesellschaft. Julia Wohlrab, die wissenschaftliche Leiterin des NS-Dokumentationszentrums, begleitet solche Auseinandersetzungen regelmäßig. Gemeinsam sprechen darüber, was verschwiegen wurde. Ein Gespräch, das auch 80 Jahre nach Ende der NS-Diktatur noch aktuell ist.
Bestimmte Akteursperspektiven, bestimmte TäterInnenperspektiven sind noch nicht beleuchtet worden. Fragen danach konnten teilweise noch gar nicht gestellt werden. Das Gleiche gilt für die Aufarbeitung und Dokumentierung von unterschiedlichen verfolgten Schicksalen.
Die kürzlich veröffentlichte Memo-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld zeigt, dass die deutsche Bevölkerung teilweise große Wissenslücken beim Thema Nationalsozialismus aufweist. Gleichzeitig sinkt die Bereitschaft, sich kritisch mit dem Dritten Reich auseinanderzusetzen. So gaben nur 42,8% der Befragten an, es sei ihnen wichtig, die Erinnerung an die Verbrechen während der NS-Zeit aufrechtzuerhalten. Für die junge Leiterin des Dokumentationszentrums in Freiburg bedeutet das vor allem eins: mit ihrer Arbeit weitermachen.
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist nicht abgeschlossen, auch wenn das von unterschiedlichen politischen Seiten gerade in den letzten Jahren immer wieder gefordert wird, haben wir gerade, was lokale und regionale Fragestellungen der Geschichtsaufarbeitung anbelangt, einfach noch sehr, sehr viele Defizite.
An diesem Dienstagmittag sieht es so aus, als ob sich viele Menschen für das Thema Geschichtsaufarbeitung und der Geschichte der Stadt in diesem Kontext interessieren. Die Ausstellung Hinter den Fassaden – Freiburg im Nationalsozialismus ist gut besucht. Das NS-Dokumentationszentrum wurde im März 2025 eröffnet. Die Debatte darüber, dass solch ein Ort gebraucht wird, lief über 20 Jahre. Dank der Hartnäckigkeit zivilgesellschaftlicher Initiativen und Einzelpersonen, die immer wieder darauf bestanden, wurde das endlich möglich. Zu NS-Zeiten war dieses Haus das Verkehrsamt und wurde 1936 der Öffentlichkeit übergeben. Julia Wohlrab erklärt, es sei das gewesen, was man heute Touristeninformation nennen würde, das Aushängeschild der Stadt, perfekt für propagandistische Zwecke.
Und gleichzeitig hat man bereits 1935, 36 einen Luftschutzkeller unterhalb des eigentlichen Foyers gebaut, als auch, man könnte es interpretieren, als frühe Form der Kriegsvorbereitung. Und dieser Luftschutzkeller ist noch in weiten Teilen sehr gut erhalten. Mit diesen historischen Spuren arbeiten wir auch in der Ausstellung. Und diese Janusköpfigkeit des Nationalsozialismus lässt sich eigentlich an diesem Gebäude ganz gut ablesen.
Was ein einladendes, vermeintlich offenes Haus an der Oberfläche war, war im eingebauten Luftschutzkeller nur noch für Menschen, die der sogenannten Volksgemeinschaft angehörten, zu betreten. SystemgegnerInnen, JüdInnen und andere hatten keinen Zutritt. So zeige sich allein schon daran die Perfidität des Systems, erklärt die Historikerin. Es geht eine tiefe Treppe runter. Graue Betonwände begrüßen ein. Es ist kalt und ein bisschen unheimlich.
Warte, hier steht's. Da durften Juden mich nicht mehr treiben.
Hier kann man sehen, wie das Haus während des Dritten Reichs aussah, wie Philosoph Martin Heidegger als Rektor der Freiburger Universität nach der Machtergreifung 1933 aktiv die Gleichschaltung der Universität und nationalsozialistische Ideen unterstützte. Oder etwa Einzelheiten über Aktivitäten der HJ und BDM in der Stadt erfahren. Die lokalen Geschichten, Schicksale, Menschen angebunden an eine konkrete Stadt. Das bewegt und schockiert zugleich. Später frage ich Julia Wohlrab dennoch, warum gerade in Freiburg, der nur viertgrößten Stadt in Baden-Württemberg, dieser Ort eröffnet wurde.
Ich glaube, warum Freiburg, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage. Freiburg galt jetzt nicht als Hochburg der NSDAP. Man muss es andersrum denken. Auch Freiburg stellt sich seiner Geschichte und möchte einen Ort haben, der auf der einen Seite Erinnern ermöglicht, aber auf der anderen Seite eben auch eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte, also Möglichkeiten dafür schafft.
Genau aus diesem Grund soll der Eintritt in das NS-Dokumentationszentrum bis März 2026 kostenlos bleiben. Auf drei Etagen wird die Geschichte Freiburgs und des Dreiländerecks während der NS-Zeit erzählt, auf Deutsch, Französisch und Englisch. Von der Vorgeschichte bis 1945 und der Aufarbeitung heute. Auch der überdachte Innenhof ist nun ein Ort der Erinnerung. Er ist FreiburgerInnen gewidmet, die zwischen 1933 und 1945 ermordet wurden oder im Kontext ihrer Verfolgung starben. Insgesamt werden 1048 Schicksale erzählt und noch viel mehr warten drauf.
Des Weiteren darf ich begrüßen Frau Julia Wohlrab. Sie ist Leiterin des eben neu eröffneten Dokumentationszentrums Nationalsozialismus in Freiburg. Und damit prädestiniert heute die Perspektive der Erinnerungspraxis hier auf dem Podium zu vertreten.
Es ist ein Abend im Mai, kurz vor dem 80-jährigen Jahrestag seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Julia Wohlrab diskutiert mit einem Historiker und einem Journalisten auf einer Veranstaltung in der Landesbibliothek Karlsruhe über Erinnerungskultur. Sie ist die jüngste Teilnehmerin und auch die einzige, die mehr mit realen Menschen, realen Familiengeschichten und weniger mit Theorien zu diesem Thema arbeitet. Der große Saal ist, wenn auch nicht komplett, so doch gut gefüllt. Das Publikum durchmischt. Von StudentInnen bis RentnerInnen sind alle mit dabei. Erinnerungskultur scheint also doch ein Thema zu sein, was auf Interesse stößt. Die junge Leiterin des NS-Dokumentationszentrums Freiburg sieht das auch im Rahmen ihrer Arbeit. Ich treffe sie nach der Veranstaltung, um mehr zu erfahren.
Könntest du Erinnerungskultur, diesen Begriff, mal definieren und sagen, was er eigentlich bedeutet?
Erinnerungskultur ist ja ein Begriff, der in den 1990er Jahren in den geschichtswissenschaftlichen Diskurs mit aufgenommen wurde, und der steht ja bis heute eigentlich als ein Oberbegriff für unterschiedliche Produkte, Formate, Methoden von Geschichtsaufarbeitung, Vermittlungsarbeit. Kultur klingt nach etwas Statischem. Das Gegenteil ist aber der Fall. Deshalb ist vielleicht der Begriff der Erinnerungsarbeit eigentlich ein treffenderer als die Erinnerungskultur. Denn in der Erinnerungsarbeit setzen wir uns auseinander, sind ja auch ganz praktisch unterwegs, versuchen immer wieder neue Methoden auch zu erschließen, zugänglich zu machen. Und das ist, denke ich, mit einer der wesentlichen Aufgaben, die wir auch als Erinnerungsort und als Dokumentationszentrum haben, neben der geschichtswissenschaftlichen Forschung.
Du hast vorhin ein Zitat gesagt. Erinnerungskultur ist immer Konflikt und immer ein Kampf. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben, warum das so ist? Und wenn man das Wort Konflikt hört, ist es immer so negativ beladen. Aber ist das in dem Fall tatsächlich so?
Da, wo Reibung ist, entsteht Wärme. Das ist so ein doofes Sprichwort, aber trifft auch in diesem Fall zu. Erinnerungskultur und die Auseinandersetzungen, die im Kontext der Erinnerungskultur geführt wurden und geführt werden, sind nie einfach, weil es immer ums Ganze geht. Es geht immer um letztlich auch die Wahrung der Menschenwürde. Es geht um die Wahrung von Frieden und einem respektvollen Miteinander über die Grenzen von Religion, Hautfarbe, Sozialisierung hinaus. Und das ist natürlich unglaublich emotional aufgeladen.
Und was ist dabei die größte Herausforderung, will ich von Julia Wohlrab wissen.
Wenn man mit unterschiedlichen Gruppen diskutiert, die teilweise eben selbst betroffen sind, manche, die eher einfach einen politischen Auftrag damit verbinden, manche auch, die einfach einen moralischen Auftrag damit verbinden, in eben auch dieses sehr oft geforderte nie wieder postulieren. Und in dieser Gemengelage dann auch zu einem Konsens zu kommen, ist sehr, sehr schwierig und erfordert sehr viel Zeit und die Bereitschaft von allen Beteiligten, sich immer wieder neu auf diesen Prozess einzulassen.
Genau bei dieser Arbeit bietet das NS-Dokumentationszentrum in Freiburg Hilfestellung an, und zwar in Form von Workshops und Diskussionsrunden mit unterschiedlichen TeilnehmerInnen. Nachkommen von Menschen, die damals nachweislich im Widerstand waren, Nachkommen von Opfern des NS-Regimes und die von TäterInnen, die zum Beispiel sagen: Ich weiß, mein Großvater war in der SS, ich denke, er hat schwere Verbrechen begangen, ich weiß aber nichts Genaues. Die aktuelle Memo-Studie zeigt, dass auch junge Menschen sich für das Erinnern an die NS-Zeit engagieren wollen. Das sind ein Drittel der Befragten, vor allem Studierende. Allerdings sind nur knapp 8% davon schon real aktiv. Die Aussage, ich kann selbst etwas tun, um das Erinnern an NS-Unrecht mitzugestalten, beantworteten 28,2% der Befragten mit Stimme eher zu. Die Zahl derer, die eher der Meinung ist, dass man in Deutschland vorgeschrieben bekommt, sich an die Verbrechen der NS-Zeit zu erinnern, liegt allerdings nicht weit dahinter, bei 26%. Julia Wohlrab weiß aus ihrer tagtäglichen Arbeit, in erster Linie kommen Menschen ins Dokumentationszentrum, weil sie sich von selbst oder aus der Familie heraus mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzen wollen. Aber das sei ein Weg, der von sehr vielen Faktoren abhängt, so die Historikerin.
Wir haben unterschiedliche Erfahrungen schon in Freiburg gemacht, was funktionieren kann, damit Erinnerungsarbeit wirklich nachhaltig bei den Menschen ankommt und etwas bewirken kann. Und es ist ein hoher Grad an Partizipation und das Ermöglichen von Selbstwirksamkeit. Also wenn ich selbst die Möglichkeit habe, mich mit Geschichte zu identifizieren, mich identifizieren kann mit bestimmten historischen Prozessen, bestimmten Biografien, mit Menschen, die Bestimmtes erlebt haben und sie triggern mich und ich möchte mehr erfahren, ich möchte weitere Fragen stellen und im besten Fall auf diese Weise auch dazu beitragen, Demokratie und ein friedliches Miteinander zu stärken, aber auch die Ressource Zeit. Jemand muss sich freiwillig, und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig zu betonen, dass man mehr versucht, auch auf dem Prinzip der Freiwilligkeit zu arbeiten, dann, denke ich, gelingt Erinnerungsarbeit.
Von außen betrachtet sieht es so aus, als sei die Erinnerungsarbeit in Deutschland schon längst ein voller Erfolg. Für mich als Migrantin ohne deutsche Familie hatte das zumindest immer den Anschein. Ich frage Julia, was sie darüber denkt. Deutschland der Erinnerungsweltmeister oder doch nicht?
Was, glaube ich, nicht passieren sollte, was aber in der Vergangenheit immer wieder passiert ist, dass man sich die Errungenschaften der Erinnerungskultur so ein bisschen ans Revers heftet und auf die Schulter klopft und sagt, Mensch, das haben wir aber toll gemacht mit unserer Geschichtsaufarbeitung, und darüber hinaus vergisst, dass noch ganz, ganz viel nicht aufgearbeitet ist.
Die Memo-Studie zeigt auch, etwa ein Viertel der Befragten findet, es müsse mehr für das Gedenken an die Verbrechen während des NS-Regimes getan werden. Allerdings befürwortet nur etwa jeder Zehnte, dass mehr Steuergelder dafür verwendet werden sollen. Knapp die Hälfte ist der Meinung, man solle mehr an den Widerstand gegen die Nationalsozialisten erinnern. Und gut ein Fünftel äußert Unverständnis dafür, dass man sich heute noch mit der Geschichte des NS-Regimes auseinandersetzen soll.
München 33.
Genau. Sie wollte ihre NSD-Parteikarte umgeschrieben haben.
Geben.
Oh Gott, ey. Das nächste ist dann auch von 38. Erfurt. Wusste, dass wir Thüringen sind.
So, das ist irgendwie so eine Mitgliederkartei, auch so ein Abschrift von einem Opa. Das kann man überhaupt nicht lesen. Also.
Ja, aber du kannst gucken, wann er eingetreten ist. Nochmal. 1. März 31.
Nach einer Anfrage im Bundesarchiv in Berlin sind die ersten Infos über Oles Großeltern da. Das sind die NSDAP-Mitgliedskarten, die wir uns zusammen angucken. Ole ist 51. Die Fragen danach, was genau die Großeltern in der Nazizeit gemacht haben, quälen ihn schon fast sein ganzes Leben. Doch erst jetzt fühlt er sich bereit, wirklich nach der Wahrheit zu suchen. Warum erst jetzt? Die Historikerin Julia Wohlrab erklärt: In den 50ern, 60er und 70ern, auch noch in den 80er Jahren, standen einfach andere Dinge im Vordergrund. Ich erzähle ihr, was ich bei der Familie meines Freundes beobachte. Erst nachdem seine Mutter fast an einem Schlaganfall stirbt, konfrontiert er sie mit Fragen, die er schon immer bezüglich der NS-Vergangenheit seiner Großeltern hatte. An ihrem Schweigen ändert das allerdings nichts.
Das, was du gerade beschrieben hast, das ist mir sehr bekannt, weil wir immer wieder auch Gäste bei uns im Haus haben, aber auch schon in der Aufbauzeit immer wieder Gespräche geführt haben mit Menschen, die ihren Dachboden ausräumen, weil der Großvater verstorben ist. Und dann auf einmal so eine Kiste zum Vorschein kommt mit Dokumenten, Fotografien, die nahelegen, dass der Großvater oder vielleicht auch der Urgroßvater oder die Urgroßmutter Verstrickungen hatte in der Zeit des Nationalsozialismus und dann erstmals überhaupt Fragen gestellt werden können. Das Verschweigen dieser oder Beschweigen dieser Zeit, das war eher die Regel als die Ausnahme.
Und das sollte etwas sein, dem man entgegenwirkt, so die Historikerin. Die Ergebnisse der neuen Memo-Studie zeigen, wie recht sie hat. Das erste Mal, seit es diese Studie gibt, antwortete eine Mehrheit der Befragten, es sei in Ordnung, wenn zukünftige Generationen sich nicht mehr mit der Zeit des NS-Regimes auseinandersetzen. 2021 waren es noch fast 16%, 4 Jahre später sind es bereits fast 21. Heißt das, die Arbeit, die bisher in dem Bereich gemacht wurde, ist gescheitert? Die junge Historikerin schüttelt den Kopf. Denn was die Studie auch gezeigt hat, ist, über die Hälfte der Befragten weiß wenig oder überhaupt nichts über die Geschichte des NS am eigenen Wohnort. Das heißt, dass es vor allem auf lokalem Niveau viel zu tun gibt.
Also es sind ganz, ganz viele Namen, ganz viele Schicksale, Lebenswege, die wir noch nicht rekonstruieren und nicht kennen können. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass ich davon überzeugt bin, dass die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur dazu beitragen kann, Gegenwart und auch unsere Demokratie zu stärken, indem wir uns über bestimmte Prozesse, auch bestimmte soziale, gesellschaftliche Dynamiken gewahr werden können anhand dieses Beispiels, um dann zu sehen, wo in unserer Gegenwart gibt es vielleicht eine ähnliche Tendenz hinzu.
Die Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und der Universität Bielefeld bestätigt diesen Gedanken. Je intensiver sich die Befragten mit der NS-Zeit beschäftigt hatten, desto kritischer standen sie der AfD gegenüber. Erinnerungsarbeit ist also nicht nur als Vergangenheitsbewältigung wichtig, sondern auch für eine demokratische Zukunft. Die Die ProtagonistInnen unseres Podcasts sind ExpertInnen, die tagtäglich mit schwierigen, konfliktreichen Themen arbeiten. Um besser zu verstehen, wie man mit gesellschaftlichen Konflikten umgeht und wie demokratisches Zusammenleben trotzdem oder deswegen langfristig gelingt, stellen wir unseren ExpertInnen am Ende immer dieselben drei Fragen. So auch der Historikerin Julia Wohlrapp vom NS-Dokumentationszentrum in Freiburg. Was hättest du gerne gewusst, bevor du angefangen hast, in diesem Themenfeld zu arbeiten?
Ich hätte gerne gewusst, wie groß der Grad der Emotionalisierung bis heute tatsächlich ist und wie schnell tatsächlich auch Verletzungen passieren können, wenn man in diesem Themenfeld arbeitet.
Warum ist es für eine Gesellschaft so wichtig, sich mit dem Thema Konflikte auseinanderzusetzen?
Konflikte gehören zum Menschsein dazu. Überall da, wo Menschen zusammenleben, entstehen Konflikte. Und das ist auch ganz natürlich, weil Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen trotzdem es organisieren müssen, irgendwie zusammenzuleben. Und im besten Fall kann ein Konflikt dazu beitragen, im Nachgang an diesen Konflikt ein für beide Seiten besseres und annehmbareres Leben führen zu können. Ich persönlich habe in diesem Prozess auch sehr viel über das Menschsein selbst gelernt und wie man Konflikte letztlich auch hoffentlich konstruktiv löst.
Was war die einprägendste Erfahrung der letzten Jahre in deinem Arbeitsbereich?
Es ist vielleicht jetzt sehr allgemein gesprochen, aber einprägsam war für mich zu sehen, wie aus vielen Jahren der Diskussion und letztlich auch der Reflexion über diese Thematik am Ende eine Ausstellung wird, die ja sehr, sehr, also die auch nur bestimmte Ausschnitte aus Geschichte abbilden kann. Und dann zu sehen, dass es Menschen gibt, die berührt sind von dem, was wir in der Ausstellung zeigen, von bestimmten Objekten, bestimmten Zeitzeugen, Aussagen, Biografien. Das hat mich sehr bewegt.
Das war Episode 4 unseres Podcasts Haltet zusammen im Konflikt über Konflikte im Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus und Erinnerungskultur. Der Podcast ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu hören und wir freuen uns über eure Kommentare und Likes. Sprecher Noel Schepp, Skript, Interview und Moderation Anastasia Gerokova. Redaktion Olga Dietze und Liane Czeremin, Tontechniker, Sounddesign und Mix Paul Millmeister, Musik von Premium Beat. Dies ist ein Podcast von Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Er wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.